SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Schweizer Exporteure atmen auf.
«Uns geht es in diesem Jahr besser als im letzten Jahr. Ich sage immer, wenn man ganz weit unten ist, dann ist es einfacher, wieder hochzukommen.»
Wir nehmen den KMUs den Puls am Swiss Economic Forum. Die Privatverschuldung in der Schweiz ist besorgniserregend und der Bundesrat bleibt untätig. Anpfiff an der Fußball-EM in Frankreich. Wir stellen den ersten Schweizer Austragungsort vor, die Stadt Lens, und sprechen im Tagesgespräch mit ihm auch über den Zustand Frankreichs.
«Zuerst einmal die Streik, aber auch die Casseurs, die alles kaputt schlagen dann noch. Dazu kommt, dass dann noch auch die Hooligans kommen. Dazu kommt auch noch, dass dann die Terroristen auch noch da sind. Und die Polizisten sind jetzt pausenlos sind die unterwegs. Die haben die Schnauze voll.»
Gilbert Gress, heute gern gesehener Kommentator, früher Topfußballer und Trainer, um 13 Uhr im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Isabel Meissen, sie hat die Nachrichten.
Schweizerinnen und Schweizer sind im internationalen Vergleich schwer verschuldet. In der Regel handelt es sich bei den Verpflichtungen um Immobilienhypotheken. Das heisst es in einem heute veröffentlichten Bericht. 9 von 10 Haushalten, die verschuldet sind, haben eine laufende Hypothek. Die Hypothekarschulden seien in der Schweiz im internationalen Vergleich sehr hoch und hätten in den letzten Jahren zugenommen, heisst es im Bericht. Demnach ist unsicher, wie sich die hohe Verschuldung auf die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors und die Schweizer Volkswirtschaft auswirkt, sobald die Zinsen deutlich steigen und die Immobilienpreise sinken. Der Beirat Zukunft Finanzplatz empfiehlt dem Bundesrat, das System für die Besteuerung des Wohneigentums zu wechseln. In Paris haben die Behörden auf einen landesweiten Streik gegen die neue Arbeitsrechtsreform reagiert. Der Transport der Fans während der Fußball-Europameisterschaft werde sichergestellt, sagte Alain Vidalis, der zuständige Staatssekretär, gegenüber einem französischen Radiosender. Wenn nötig, werde man die Lokführer zum Dienst verpflichten. Um den Abfall von den Straßen zu räumen, wurden 50 zusätzliche Fahrzeuge aufgeboten. Der Abfall türmt sich in vielen Stadtteilen, weil sich die Mitarbeiter der Entsorgung am Mittwoch dem Streik angeschlossen hatten. Sämtlicher Abfall werde entsorgt, versprach Anne Hidalgo, Stadtpräsidentin von Paris. Es werde aber einige Tage dauern. In Syrien hat ein Hilfskonvoi den belagerten Ort Deir Haya erreicht, erstmals seit 4 Jahren. Es sei ein Lastwagen mit Essen und mit Medikamenten angekommen, teilte der syrische Rote Halbmond mit. Laut Aktivisten hat das syrische Regime den Ort am Morgen mit international geächteten Fassbomben angegriffen. Deshalb habe man das Essen noch nicht an die mangelernährten Bewohner austeilen können. Die Enklave Deir Haya wird seit 2012 von der Armee und ihren Verbündeten belagert. Nach dem tödlichen Anschlag vom Mittwoch in Tel Aviv hat die israelische Armee die Übergänge zum Westjordanland und zum Gazastreifen geschlossen. Die Abriegelung trat nach Militärangaben um Mitternacht in Kraft und soll bis Sonntagnacht dauern, also bis zum Ende des jüdischen Schavuot-Festes. Die Einreise nach Israel werde Palästinensern nur aus humanitären oder medizinischen Gründen erlaubt. Zudem dürften Gläubige sich für das Freitagsgebet auf den Jerusalemer Tempelberg begeben. Nach dem Attentat in der türkischen Metropole Istanbul am Dienstag mit 11 Toten hat sich die Gruppe Freiheitsfalken Kurdistans zur Tat bekannt, eine Splittergruppe der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Auf ihrer Internetseite schreiben die Freiheitsfalken, der Selbstmordanschlag sei die Vergeltung für getötete PKK-Kämpfer in der Südosttürkei. Zudem drohen sie mit weiteren Attentaten. Die Unfallversicherung Suva weist für 2015 ein negatives Betriebsergebnis auf von 21 Millionen Franken. Sie habe auch im vergangenen Jahr Ausgleichsreserven abgebaut, schreibt die Suva. Die Ausgleichsreserven dienen dazu, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Prämien tief zu halten und die Unternehmen nicht mit steigenden Lohnnebenkosten zu belasten. Die Suva schreibt weiter, sie habe den Wegfall des Euro-Mindestkurses gut überstanden. Schwierig seien die Aussichten für die kommenden Jahre, vor allem wegen der Negativzinsen. In Montreux und Umgebung ist das 34. Eidgenössische Musikfest gestartet. Es gilt als das weltweit größte Festival der Blasmusik und findet nur alle 5 Jahre statt. An diesem und am nächsten Wochenende werden 556 Formationen mit über 26.000 Musikerinnen und Musikern auftreten und erwartet werden auch über 200.000 Besucher. Das Wetter. Am Nachmittag scheint überall oft die Sonne, allerdings ziehen gegen Abend im Westen Wolken auf. In der Nacht wird es bereits verbreitet nass. Morgen gibt es zwar sonnige Phasen, aber auch Platzregen und Gewitter. Die Höchsttemperatur 20 Grad.
Es ist eine tickende Zeitbombe, die Verschuldung in der Schweiz. In Hypotheken für Wohnungen oder Häuser stecken Hunderte von Milliarden Franken. Mehr Geld als das jährliche Bruttoinlandprodukt, genauer 111%. Schon vor längerer Zeit sagte eine Expertengruppe, das sei ein Risiko für die Schweizer Wirtschaft. Sie empfahl, dass das Steuersystem geändert wird in dem Sinne, dass Immobilienbesitzer nicht mehr zu große Anreize haben, sich zu verschulden. Heute nun hat der Bundesrat diese Beobachtungen zur Kenntnis genommen. Doch am Steuersystem ändern will er nichts. Warum, weiß Gaudenz Wacker.
Das Häuschen mit Garten, die eigene Wohnung in der Stadt, der Traum vieler. Ein Traum, den sich in der Schweiz in den letzten Jahren wegen tiefer Zinsen viele erfüllten. Gemessen an der jährlichen Wirtschaftsleistung, am Bruttoinlandprodukt, werden in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern sogar besonders viele Hypotheken vergeben. Dem süßen Traum vom Eigenheim könnte daher ein böses Erwachen folgen, warnte vor 1,5 Jahren eine Expertengruppe um Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti. Wenn plötzlich die Zinsen stiegen, die Immobilienpreise senken und viele ihre Schulden nicht mehr bedienen könnten, dann könnten Banken in Schieflage geraten und verschuldete Privathaushalte seien ein Risiko für die ganze Wirtschaft. Vor demselben Szenario warnt eine Arbeitsgruppe in einem neuen Bericht. Und ein hochkarätiges Gremium, wiederum unter der Leitung von Wirtschaftsprofessor Brunetti, stellt nun fest, im Schweizer Steuersystem gebe es für Private problematische Anreize zur Verschuldung. Mit anderen Worten, das Steuersystem trägt zur Verschuldung bei, und zwar so, dass die Lage brenzlig werden kann. Das Brunetti-Gremium empfiehlt dem Bundesrat daher, er solle das Steuersystem entsprechend ändern. Den Hebel setzt das Gremium zum einen bei den Schuldzinsen an. Diese sollten schlicht nicht mehr von den Steuern abgezogen werden können, empfiehlt die Expertengruppe. Und zum anderen bringt sie einen Dauerbrenner der politischen Debatte ins Spiel, den Eigenmietwert. Das ist der Wert, den Hauseigentümer einnehmen, wenn sie ihre 4 Wände vermieten würden. Er wird besteuert und dagegen wehren sich Hauseigentümer schon lange. Tatsächlich will die Expertengruppe die Eigenmietwertbesteuerung nun abschaffen. Und im Gegenzug aber auch alle anderen Abzugsmöglichkeiten für Hauseigentümer aus dem Weg räumen, etwa gewisse Unterhaltsarbeiten. Doch all das nimmt der Bundesrat nur zur Kenntnis, insbesondere die Risiken, vor denen die Experten warnen. Etwas am System ändern hingegen möchte der Bundesrat nicht. Die Landesregierung verweist dabei auf die verschiedensten Anläufe der letzten Jahre, bei denen versucht wurde, das Steuersystem zu korrigieren. Diese Anläufe scheiterten stets. Noch vor gut einem Jahr stellte selbst der Bundesrat wörtlich fest, das aktuelle Steuersystem führe bei Hauseigentümern zu einer systematischen Unterbesteuerung und zu Fehlanreizen zur Verschuldung. Heute nun schätzt der Bundesrat die politische Lage offenbar so ein, dass eine Änderung chancenlos wäre. Viele Eigenheimbesitzer dürfen heute also aufatmen. Und wer es noch nicht ist, darf auch künftig von steuerlichen Privilegien fürs Schuldenmachen träumen.
Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker. Und weiter geht es im Rendezvous mit diesen Themen. Den Schweizer KMU geht es besser als vor einem Jahr. Und trotzdem fehlt vielen der Glaube an die Zukunft. Die libysche Armee erobert nächstens Gaddafis Geburtsort Sirte zurück vom IS, sagt sie zumindest. Wir fragen nach. Krisenbewältigung in China heißt auf Chinesisch oft unter den Teppich kehren, solange es geht. Zuversicht kommt auf, wenn wir solche Meldungen hören. Die Schweizer Wirtschaft wächst wieder leicht. Die Konjunkturprognosen werden nach oben revidiert. Die Maschinenindustrie bekommt mehr Aufträge. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer ist auch dieses Jahr wieder am Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Firmenchefs, hat sie genau über diese an sich guten Nachrichten gesprochen. Barbara Wittmer, sind die Chefinnen und Chefs denn jetzt entspannter als im Vorjahr?
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute, die sich hier am SEF versammelt haben, entspannter sind. Letztes Jahr stand das Swiss Economic Forum noch stark im Zeichen des Frankenschocks. Es herrschte Rezessionsangst. Man wusste nicht, wohin die Reise geht. Aber natürlich sind noch längst nicht alle Probleme überwunden. So sagte mir zum Beispiel René Stössler, ist Chef des Bieler Maschinenbauers Posalux.
Uns geht es in diesem Jahr besser als im letzten Jahr. Aber ich sage immer, wenn man ganz weit unten ist, dann ist es einfacher, wieder hochzukommen. Aber wir sind noch nicht zufrieden.
René Stössl hat mir berichtet, dass man mit Zulieferern verhandelt hat. Man hat Preiskonzessionen verlangt, die mussten also die Preise senken. Selber musste die Maschinenfirma dann ebenfalls ihre Preise senken, also währungsbedingte Rabatte geben, weil der Franken so teuer war. Es kam zu Entlassungen. Jetzt hat die Firma die Kosten gesenkt. Es gibt auch wieder etwas mehr Aufträge, hat mir der Chef gesagt. Aber er rechnet bestenfalls mit einem Nullergebnis, aber nicht mehr mit roten Zahlen.
Die Maschinenbaubranche ist ja ein klassischer Bereich, der Mühe bekommen hat wegen dem starken Franken beim Export. Sieht es denn jetzt bei allen Maschinenbauern tendenziell etwas besser aus, so wie bei den Bielern?
Ich kann sagen, im Prinzip ja. Illustrieren lässt sich die Stimmung in der Branche zum Beispiel an der Leiste-Gruppe. Die haben 680 Mitarbeitende, beliefen die ganze Welt mit Schweißgeräten für Kunststoffe. Ungefähr 2/3 der Leute arbeiten in der Schweiz. Auch diese Firma musste letztes Jahr wegen des starken Frankens Preisrabatte gewähren, hat also weniger verdient. Aber diese Firma hatte volle Auftragsbücher und sie ist dann die Strategie gefahren, dass man längere Arbeitszeiten gearbeitet hat. Dazu hat mir die Inhaberin und Verwaltungsratspräsidentin Christiane Leister gesagt, dass die Nachfrage jetzt wieder etwas anzieht.
Wir sind zurzeit auf Kurs. Wir haben aber in den einzelnen Märkten immer noch den Eindruck, das ist nicht so ganz nachhaltig und so ein fester Strom der Nachfrage ist. Überall, wo es dann wieder politische oder sonstige kleine Störungen gibt, wird die Nachfrage dann leichter labil. Das heißt, das Vertrauen der Marktteilnehmer ist noch nicht so ganz langhaltig da.
Das heißt also, bei den exportierenden Firmen ist nicht einfach nur der Frankenkurs das Problem. Woher kommt denn diese Unsicherheit auf dem Weltmarkt jetzt mal nebst dem drohenden Brexit, den Sie angetönt haben vorhin?
Genau, das habe ich hier in Interlaken auch immer wieder gehört dieses Jahr. Bei den Schwellenländern Brasilien, Indien, China, die leiden jetzt unter dem Rohstoffpreis, der zerfallen ist. Und in den USA lässt der große Aufschwung auch immer noch auf sich warten. Es hat nirgends die große Lokomotive, die jetzt die Schweizer Wirtschaft mitziehen könnte.
Wir haben jetzt über die Maschinenbauer gesprochen, Barbara Wittmer. Wie sieht es denn bei den anderen Branchen aus, bei anderen Schweizer Unternehmen, die global geschäften?
Was für die Maschinenindustrie gilt, gilt unter etwas anderen Vorzeichen auch für andere exportorientierte Firmen, auch zum Beispiel für Firmen, die mit hochspezialisierten Nischenprodukten unterwegs sind. Und in dieses Bild passt dann auch die Aussage eines KMU-Vertreters, dessen Firma auf innovative Schmiermittel spezialisiert ist. Diese Firma exportiert in die ganze Welt, aber sie hat auch in der Schweiz Kundschaft. Und von dieser Schweizer Kundschaft hat mir Marc Blaser, der CEO von Blaser Swissloop, Interessantes erzählt.
Wir sehen nämlich, dass häufig Schweizer Unternehmen gar nicht mehr von Schweizer Unternehmen gar nicht mehr angefragt werden, weil mittlerweile schon Schweizer sagen, ja, wir sind zu teuer.
Das macht die Situation natürlich auch nicht besser. Und solange die Unternehmen nicht wirklich wieder investieren, weil sie Zuversicht haben, haben wir natürlich nicht eine Wirtschaft, die zukunftsgerichtet aufgestellt ist.
Eindrücke und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer vom Swiss Economic Forum. An der Fußball-Europameisterschaft ist morgen Anpfiff für uns. Dann tritt die Schweizer Nationalmannschaft gegen Albanien an in der Stadt Lens. Und darum machen wir heute Halt in dieser Stadt. Immer dort, wo die Schweiz spielt, erzählen wir im Rendezvous während der Euro eine Geschichte aus Frankreich, die nichts mit Fußball zu tun hat. Oder fast nichts. Lens war die Stadt der Minen und des Fußballs. Fußball prägte die Freizeit der Arbeiter in den Kohleminen. vor Jahrzehnten, als die Region noch voller Arbeit und noch voller Zuversicht war. Heute ist das alles Vergangenheit und reif für Museum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Reportage aus Lens von Charles Liebherr.
Roselyne eilt über den Platz, vorbei an der jungen Mutter, die Kindergeschrei vor sich herschiebt. Links, rechts, an allen Fassaden hängt die Belle Epoque. Roselyne träumt.
Dans ces années-là, c'était plein. Les places étaient pleines.
Überall Menschen auf der Straße, damals. Damals in den 60er Jahren. Roselyne steht in dieser Zeit hinter der Theke der Fischhandlung ihrer Eltern, erobert Herzen, wirft sich ins Leben. Bei jeder Gelegenheit ein Volksfest, Karneval im Juni, Märkte überall in der Stadt.
Ah oui, c'est toute une histoire, c'est vrai.
Das war Roselines Welt. Sie fand den Mann fürs Leben, Minenarbeiter, natürlich, hatte Kinder und den Blick immer nur nach vorne gerichtet.
On pensait pas que ça arrivait tout ça, quoi, tout ce qui arrive maintenant, hein.
Niemand dachte daran, dass das alles einmal vorbei sein könnte. Das Leben war einfach viel schöner damals.
On avait une vie beaucoup, beaucoup plus belle, moi je trouve, que maintenant. Voilà.
Was für eine Geschichte. Trotz der Geschichte, die zwei Weltkriege brachte und Schutt und Asche. 9 von 10 Häusern in Lens mussten wieder aufgebaut werden, immer um die 19 Stollen der Kohlemine herum. Wer Arbeit suchte, kam nach Lens, ins Kohlebecken. Sie kamen von überall hier, aus Frankreich, aus Polen, Rumänien, dann aus Algerien, Tunesien, Marokko. Alle packten Helm, Lampe und Pickel unter den Arm und rissen mit vereinten Kräften das schwarze Gold aus dem Boden, trieben ganz Frankreich an. 100 Jahre dauerte das Fest, seit 20 Jahren aber steht alles still. Diese Geschichte, sie ist eine Last und ein Erbe zugleich. So reich ist das Erbe, dass die UNESCO 2012 die ganze Region unter Schutz stellte. Der Tourismusverein organisiert seither Rundgänge und hält an jeder Ecke der Stadt die Vergangenheit am Leben. Patrick ärgert sich über dieses Freilufttheater. Er gehört zur ersten Generation, die in den Kohleminen keine Arbeit mehr fand.
Ça devient désastreux, Lens. Tous les magasins ferment.
Miserabel geht es, Lens. Im Zentrum schließen alle Läden. Nach 18 Uhr ist die Stadt tot.
Le soir, il y a presque rien d'ouvert. Vers 18-19 Uhr, tout est fermé. Donc, voilà.
Er zeigt auf das Apollo, Kino damals, Treffpunkt der Jugend. Es steht nur noch die graue Fassade. Wegen der Fresken. Ein Ärgernis, sagt Patrick.
So, vous croyez que ça fait propre devant une guerre? C'est l'Apollo, c'était un cinéma. Et ils l'ont fermé, ils l'ont gardé pour juste la fresque là-bas en haut, c'est tout, quoi.
Lens, das ist nur noch das Louvre. Was hat uns das gebracht? Auf jeden Fall keine neuen Arbeitsplätze.
Qu'est-ce qui compte, c'est que le Louvre, le Louvre, le Louvre. C'est bien qu'ils ont fait ça, mais ça n'a même pas ramené d'emploi, rien du tout, donc je vois pas.
Der kleine Ableger des großen Louvre. Er steht auf Minenfeld 9. Viel Glas, fein gebürstetes Aluminium, weitläufige Pavillons. Inszenierung aus Paris. Das Museum soll Touristen in Lens festhalten, funktioniert aber nicht, beobachtet Patrick.
Ils ne restent pas, les touristes. Ils ne restent pas. Ils passent leur journée et après ils s'en vont.
Die Touristen bleiben nicht, sie kommen einen Tag mit dem Zug und gehen am Abend wieder heim.
Il y aura peut-être certaines personnes, mais c'est tout. Mais sinon, les gens vont au Louvre et on repart le soir. On prend notre TGV le soir et puis voilà.
Vielleicht liegt es am Konzept des Louvre Lens.
Le concept de cette Galerie du Temps, c'est d'être une sorte de reflet en version résumée des collections parisiennes. On retrouve un peu de tout ce qu'on trouve dans les collections du Louvre à Paris.
Punktuelle Spiegelung der Sammlung aus Paris. So fasst Bruno Capel die Mission des Louvre in Lens zusammen. 205 Werke stehen in einem Saal. Früher oder später reisen alle wieder zurück nach Paris. In Lens haben wir keine Sammlung. Wir stellen einfach die Schätze aus Paris aus. Wer sucht, findet zwischen den Schätzen auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Denn das Louvre ist immer noch ein Fremdkörper in der Stadt. In Lens gab es nie ein Museum. War auch überflüssig, Kultur, Fankultur, die beste im Land, gab's jedes Wochenende im Scheinwerferlicht des Fußballstadions. Der Racing Club de Lens wurde 1905 von Minenarbeitern gegründet. Die Clubfarben sind Blut und Gold. Das Stadion bauten die Mineure selber in ihrer Freizeit.
Charles Lieber. Rendezvous in Lens gibt es auch als große Webreportage im Internet unter www.srf.ch/rendezvous. Finden Sie spannende Geschichten und Bilder zu Lens, zum Louvre und zum legendären RC Lens. Alles in Bild, Text und vielen Tönen. Die Webreportage von Charles Lieper auf srf.ch/rendezvous. In Libyen scheint der Kampf gegen den IS erste Früchte zu tragen. Die libysche Armee behauptet, sie stehe kurz vor der Rückeroberung von Sirte, der Geburtsstadt von Muammar Gaddafi. Die Marine der neuen Einheitsregierung habe dem IS den Weg abgeschnitten übers Meer. Die IS-Kämpfer könnten nicht mehr fliehen und werden nun eingekreist. Gleichzeitig wird die Terrormiliz aus der Luft bombardiert. Frage an unseren Auslandredaktor Daniel Voll. Wie glaubwürdig sind die Meldungen, wonach Sirte wirklich kurz vor der Befreiung steht und der IS dort besiegt wird?
Diese Informationen, sie kommen vor allem von der sogenannten Regierung der Nationalen Einheit, die unter Vermittlung der UNO gebildet wurde, also von einer der beiden Konfliktparteien, die auch ein großes Interesse daran hat, eigene Erfolge zu präsentieren.
Libyen ist ja ein gescheiterter Staat, ein Staat, in dem verschiedene Milizen randalieren, verschiedene Armeen bzw. Milizionäre und mehrere Regierungen sind, dazu noch der IS. Wie stark ist denn in diesem Chaos der IS in Libyen?
Geschätzt wurde die Stärke der IS-Verbände in Libyen bisher auf ungefähr 6'000 Mann. Die Informationen kommen vor allem aus Luftaufnahmen, die gemacht wurden von amerikanischen Aufklärungsflugzeugen zum Beispiel. Jetzt, nachdem Sirte offenbar kurz vor dem Fall steht, nach sehr kurzer Zeit, nach einer kurzen Offensive, fragt man sich auch, ob man den IS allenfalls massiv überschätzt hat oder ob es andere Gründe gibt, taktische zum Beispiel, dass die IS-Milizen sehr zu schnell aufgegeben haben, dass er vielleicht doch stärker ist, als man nun wieder vermuten würde.
Falls der IS jetzt wirklich aus Sirte vertrieben wird, muss man dann davon ausgehen, dass die Regierungstruppen, also die libyschen, es sind ja eigentlich Milizionäre aus Misrata, dass diese Truppen erstarkt sind?
Vor allem hat eigentlich die unter der UNO vermittelte Einheitsregierung mehr Format gewonnen. Sie hat Unterstützung gewonnen, offenbar auch der Milizen aus Misrata, die bisher Tripolis und Misrata kontrolliert haben. Und diese Regierung unter Faisal al-Sarraj hat aber offenbar auch die Milizen, die Ölfelder zum Beispiel kontrollieren, gewonnen. Das heißt, er hat eine größere Basis, eine größere politische und eine größere militärische Basis gefunden.
Wie groß ist denn das Gebiet, das diese, sagen wir Ihnen, Regierungstruppen der Einheitsregierung in Libyen kontrollieren?
Diese Landkarte von Libyen ist nach wie vor sehr unübersichtlich. Sie haben große Teile der Wüste, die gar nicht kontrolliert werden. Da ist eigentlich niemand, der das überhaupt überblicken kann und kontrolliert schon gar nicht. Es geht mehr um die Städte und ihr Umland. Misrata, Tripolis, diese beiden großen Städte im Westen, die werden durch diese Miliz Al-Fashr, Morgenröte, kontrolliert nach wie vor. Die sind jetzt mit der Regierung von al-Sarraj zusammen. Dann gießt vor allem Benghazi, die große Metropole im Osten, wo die Revolution vor 5 Jahren gegen Muammar al-Gaddafi ausgebrochen ist, die wird von General Haftar kontrolliert, dem Kriegsherrn, der zusammen mit der Regierung in Tobruk arbeitet. Und der befindet sich aber im Moment eher in der Defensive. Das Problem ist für ihn auch, dass sein großer politischer Sponsor, das ist eigentlich der ägyptische Präsident al-Sisi, der bisher eine schützende Hand über ihn gehalten hat, der ihn auch militärisch unterstützt hat, der scheint nun zu drehen Richtung einer Einheitsregierung. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass nun ein Wechsel beginnt, dass tatsächlich die Einheitsregierung immer mehr in Libyen kontrollieren kann.
Also wirklich auch mit dieser möglichen Rückeroberung ein Schritt in Richtung Wiederherstellung der Ordnung im Land?
es könnte ein Schritt in diese Richtung sein, aber da muss noch sehr viel passieren. Zum Beispiel müssen eben auch Asarash und die Regierung in Tobruk bzw. der Kriegsherr Haftar eine Lösung finden. Wenn sich die Meldung über die Rückeroberung von Sirte bestätigen, dann kann es ein Schritt in diese Richtung sein, dass wir zumindest der UNO-Beauftragte Koba hoffen.
Danke für die Einschätzungen und Informationen, Daniel Voll von der Auslandredaktion. Sie hören Rendezvous, es ist 5:05. Im Umgang mit Krisen tut sich China schwer. Von der SARS-Epidemie über vergiftetes Milchpulver bis zu illegal verkauften Impfungen. Es scheint, als würden die Behörden stets lange beide Augen zudrücken. Erst dann, wenn ein Skandal nicht mehr unter dem Deckel zu halten ist, schlagen sie zu. Dann aber umso heftiger. Martin Aldrovandi berichtet aus Shanghai.
Das chinesische Staatsfernsehen zeigt Polizisten, die Lagerhäuser inspizieren. Der Reporter zählt die Provinzen auf, in denen Verdächtige festgenommen wurden. Eine Verhaftungswelle rollt über das Land. Das war im März. Ein Impfskandal sorgt für Empörung in der chinesischen Bevölkerung. Über Jahre erhielten chinesische Kinder Impfungen, die keine Wirkung hatten. Die Impfstoffe waren entweder abgelaufen oder unsachgemäß gelagert. Chinesische Eltern waren außer sich. Chinas Regierung kündigte an, man werde hart gegen die Verantwortlichen vorgehen. Die chinesischen Medien berichteten fleißig. Doch weshalb schauen die Behörden bei solchen Skandalen über lange Zeit gar nicht hin? Sie haben Angst. Wenn etwas passiert, versuchen sie zuerst, sich selbst abzusichern. Das heißt, die Vorgänge werden erst unterdrückt, solange es irgendwie geht, sagt Zhang Tafu der Fudan-Universität in Shanghai. Professor Zhang befasst sich mit Chinas Umgang mit Krisen. Das ging früher besser als heute, als die staatlich kontrollierten Medien die einzigen Informationsquellen der Chinesen waren. Aber auch in China gibt es inzwischen soziale Medien. Die Behörden kommen unter Druck. Sie wissen inzwischen, dass sie die Nachrichten nicht mehr komplett unterdrücken können. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, ansonsten wird das Problem nicht gelöst. Denn in den sozialen Medien wie Weibo, Chinas Version von Twitter, oder WeChat-Gruppen, eine Mischung aus Facebook und WhatsApp, da brodelt die Gerüchteküche. Die Bevölkerung erwartet eine Antwort der Behörden und einen Verantwortlichen. Und zwar am besten sofort. Wenn nicht sofort, dann in einer halben Stunde oder am besten noch heute. Sie haben nicht die Geduld, einen Monat auf die Aufklärung zu warten. Entsprechend hart fällt dann auch die Reaktion der Regierung aus. Und so berichten auch die staatlichen Medien sehr schnell über Verhaftungen, führen Schuldige vor, zeigen, dass der Staat etwas unternimmt. China sei noch immer in einer Phase der Entwicklung, sagt Professorin Liu Xia der Shanghaier Jiaotong-Universität. Sie ist ebenfalls auf Krisenmanagement spezialisiert und führt in Shanghai ein Versuchsprojekt zur besseren Lebensmittel- und Medikamentensicherheit durch. Die Behörden hätten sich im Vergleich zu früher massiv verbessert, sagt Liu Xia. Neben der Regierungspolitik spielten aber auch kulturelle Faktoren eine große Rolle beim Umgang mit Skandalen. Viele Chinesen denken vor allem an sich selbst und ihre Familien. Das ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Vor der Tür kann ein Schneesturm toben. Wenn im Haus drinnen alles in Ordnung ist, machen sie sich keine großen Sorgen. Bis ihnen selbst etwas passiert, dann erwarten die Menschen, dass die Regierung handelt. Die Bevölkerung will sehen, wie die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn damit ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht verhindert werden. Die Opfer erwarten, dass die Täter ebenso leiden wie sie. Der Impfskandal im März weckte auch Erinnerungen an den Milchpulverskandal vor 8 Jahren. 6 Kleinkinder kamen damals ums Leben, Tausende erkrankten, weil ein chinesischer Nahrungsmittelkonzern vergiftetes Babymilchpulver verkaufte. 2 Verantwortliche wurden schließlich zum Tode verurteilt. Die Chefin des Konzerns musste lebenslänglich hinter Gitter. Der Fall steht exemplarisch dafür, dass kurzfristige Aktionen und drakonische Strafen höchstens kurzfristig die Gemüter besänftigen, langfristig aber nicht weiterhelfen. Auch heute, 8 Jahre nach dem Skandal, misstrauen die chinesischen Eltern den chinesischen Milchpulverproduzenten. und kaufen es, wenn immer möglich, im Ausland.
Martin Aldrovandi, gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit dem Mann, der Kult ist, dem Mann mit schlohweißer Seitenscheitelfigur und Nickelbrille, Gilbert Kress, erklärt seine Sicht der Dinge zur Fußball-EM, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
Die hohe Hypothekarverschuldung der Schweizer kann bei steigenden Zinsen ein Risiko darstellen, heißt es in einem neuen Bericht zuhanden des Bundesrats. In der Schweiz bestünden durch das Steuersystem Anreize, solche Schulden zu machen. Frankreich will trotz Streiks und Protesten den Transport von Fußballfans an der EM gewährleisten. Laut dem zuständigen Staatssekretär würden die Lokführer notfalls dazu gezwungen, die Züge zu fahren. Zum Anschlag in Istanbul mit 11 Toten von Dienstag hat sich eine Splittergruppe der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK bekannt. Die Freiheitsfalken Kurdistans drohen auf ihrer Internetseite mit weiteren Attentaten. Zum ersten Mal seit 4 Jahren hat ein Hilfskonvoi mit Nahrung und Medikamenten den belagerten syrischen Ort Daraya erreicht. Laut Aktivisten hat das Regime noch am Morgen Fassbomben abgeworfen, weshalb die Hilfsgüter noch nicht an die mangelernährten Bewohner verteilt werden konnten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.